सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाणी पस्कचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
Zunächst einmal möchte ich den Devotees danken, die sich so du kannst ihnen ja noch sagen, dass wir jedes Wort verstehen, dass sie sich eingesetzt haben, um ein Arrangement in Heidelberg zu machen, welches das weitere Treffen der Devotees untereinander und auch das Verbreiten des Krishna-Bewusstseins ermöglicht. Wir waren, nachdem wir das Zentrum for Vedic Studies aufgaben, in einer etwas unruhigen und vielleicht sogar auch besorgniserregten Stimmung. Die Unruhe und die Besorgnis waren, wird es uns gelingen, in Heidelberg ein Arrangement zu finden, was es eben gewährleistet, dass Sadhu Sangha, die Gemeinschaft unter den Devotees, weiterhin möglich ist. Ich muss sagen, dass es gelungen ist, jedenfalls äußerlich gelungen ist, ein solches Arrangement zu finden. Wir haben einen Tempel, sehr schön gelegen, direkt in Emmertsgrund, in einer Einkaufspassage. Also es hat ein bisschen was von der alten Lokation. Es hat aber den Vorteil, dass wir dort wirklich Kirtan machen können und auch den normalen Lärmpegel eines gewöhnlichen Einfamilienhauses sprengen können, ohne Ärgernis zu erwecken. Es ist ein sehr schöner Tempel mit einem großen Raum für spirituelle Aktivitäten. Und wir haben dann hier das Vegetali-Restaurant. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie sich das zusammensetzt. Vege ist, glaube ich, eine Anspielung auf vegetarisch und Tali auf den Teller wahrscheinlich. Ein vegetarischer Teller. Atali. Oh ja, das ist eine neue Wortschöpfung sozusagen. Toll, ein Vegetali. Wo tagsüber Prasadam erhältlich ist. Ich glaube, dass am Ende Bhagavad Dharma und du vielleicht ganz kurz uns einen Überblick gibst, wann genau die Öffnungszeiten sind und wann genau was ist. Ich weiß noch nicht alles, aber was ich weiß, ist, dass es ein Restaurant eben ist und dann auch eine Möglichkeit, das Sonntagsfest hier zu feiern. Mein sofortiger Vorschlag ist, dass wir diese sehr steife Sitzordnung, wie wir sie haben, in der Zukunft auflösen, zugunsten einer etwas schöneren, so mit Sitzkisten und so weiter. Aber das alles ist auch in der Planung. Ja, rein äußerlich sind also sehr schöne Räumlichkeiten da, die sogar die Funktion teilen. Und vor allen Dingen ist es wesentlich preiswerter als das alte Arrangement im Center for Vedic Studies, sodass davon auszugehen ist, dass es sich erhalten kann. Wenn der Freundeskreis, die Devotees, die außerhalb leben, weiterhin an diesem Unterfangen teilnehmen. Nur äußerlich sind die, ist das Center for Vedic Studies ersetzt durch diese Möglichkeit in der Altstadt, die ja noch viel besser gelegen ist als das ehemalige Zentrum für Vedic Studies und der Tempel. Aber die Substanz, die muss noch geschaffen werden. Und darüber möchte ich sprechen. Man kann einen Tempel nicht verstehen als einfach nur eine Räumlichkeit mit Versammlungsraum und Altar und so weiter. Man kann einen Tempel also erst dann schaffen, wenn die Devotees zusammenkommen und gemeinsam Krishna verehren. Es ist nicht eine Frage von Räumlichkeiten letztendlich. Die Räumlichkeiten bilden nur den äußeren Rahmen. Das Gemälde ist das, was die Devotees ausmacht, die gemeinsam eine Bemühung unternehmen, um Krishna zu verehren. In diesem Zeitalter ist das Yuga Dharma oder der Vorgang, Krishna zu verehren, Sankirtan, das gemeinsame Singen der heiligen Namen Gottes und das gemeinsame Verehren. Gemeinsam oder etwas gemeinschaftlich zu unternehmen in der Verehrung zu Krishna ist eine große Wissenschaft. Wie kann man nämlich eine tiefe Gemeinsamkeit erschaffen? Wie kann man es schaffen, in dieser zerschnittenen Zeit, die auch oft als Kali-Yuga, als Zeitalter des Zankes und des Streites bezeichnet wird, trotzdem etwas gemeinsam und gemeinschaftlich zu unternehmen? Erst wenn wir diese Gemeinschaft formieren, können wir davon sprechen, eine richtige spirituelle Niederlassung in Heidelberg zu machen. Nun, um Gemeinschaft zu bilden, ist es wichtig, dass jeder Einzelne gemeinschaftsfähig wird. Und dazu, um gemeinschaftsfähig zu werden, ist ein Paradigmawechsel, eine Veränderung der Sichtweise nötig. Ich möchte euch eine kleine Lehrgeschichte aus dem indischen Volksmund sagen, um diesen Paradigmawechsel zu illustrieren. Ein weiser König, ein Raja Rishi eines Landes, hatte einst sein ganzes Militär versammelt und ihm versprochen, ein großes Festmahl für sie zu kochen. Die Generäle, die Admirale, die Lieutenants, die Obersten, die Infanteriesoldaten, die Elefantenkämpfer, alle hatten sich gefreut auf dieses Festmahl. Und als endlich nach einem ganzen Monat Propaganda und Ankündigung von diesem Festmahl alle in der Königshalle saßen, erfreuten sie sich sehr. Es waren ungefähr 100.000 Leute zusammengekommen, die sich niedersetzten. Bald schon kamen die Diener des Königs herein und brachten ihnen einen Teller von diesem Umfang, ein Thali, ein Vegetali war es, mit den verschiedensten köstlichen Zubereitungen. Den Leuten lief vor Glust heißt so etwas wie Gaumenlust, nicht? Lief vor Gaumenlust der Speichel im Mund zusammen. Doch bevor sie sich niedersetzten und speisten, meldete sich der weise Minister des Königs zu Wort: Halt, ihr Kriegsleute! Ihr dürft dieses Mahl zu euch nehmen und so reichlich wie möglich sollt ihr essen. Aber der König hat eine Regel erhoben. Wer diese Regel verletzt, wird während des Mahls von einem gekonnten Säbelhieb getötet werden. Damit winkte er kurz. Und aus einem Nebenraum kamen Sklaven mit sehr muskulös, die Muskeln waren hervorgehoben durch Öl, was sie sich aufgestrichen hatten. Sie kamen schweigend in den Raum und stellten sich vorher auf und zogen ihre Säbel. Bevor
wenn diese Regel, diese eine Regel gebrochen wird, wo der weise Minister fort, werdet ihr nicht lebendig hier rauskommen. Das war für die Kriegsleute, die natürlich nicht ihre Waffen mitgenommen hatten und völlig unvorbereitet waren, ein kleiner Schock. Natürlich war jetzt jeder mehr daran interessiert, die Regeln zu erfahren, als das Mahl zu essen. Folgendes sagte der weise Minister: Ihr dürft das Mahl nur essen mit einer Hand, mit einem Arm, der sich nicht krümmt. Ihr müsst den Arm steif lassen. Das könnte man mal an einem Abend hier ausprobieren. Bhagavadama ist von Kultur und ist von heiterem Wesen. Nicht? Habt ihr schon mal versucht, ein Mahl zu essen? Ich will mal versuchen, von hinten ranzukommen.
Mit ein bisschen Übung. Boah. Uff. Nee.
So bei mir klappt es nicht. Es geht nicht. Man muss, um zu essen, das hat die Anatomie des Menschen so für sich oder in sich, den Arm irgendwann mal krümmen. Die Generäle und Kriegsleute guckten auf das Blade, probierten es aufs Neue, probierten es wieder und standen schließlich enttäuscht und empört auf und verließen die Halle. Daraufhin ließ der weise Minister die Diener des Königs, die für die Garderobe verantwortlich waren, die für die Küche verantwortlich waren, die für die Pferdeställe verantwortlich waren, die Gärtner, all die Bediensteten herbeiholen. Das Heer war bald so groß wie das der Generäle und Kriegsleute und brachte sie dazu, sich niederzusetzen. Der weise Minister sagte: Ihr könnt essen, euch werden die Teller und die Talis nachgefüllt werden, so oft wie nötig. Nur gibt es eine Regel, und dann ließ er wieder die Sklaven aufmarschieren, die ihre mit Öl bestrichenen Muskeln glänzen ließen und das Schwert zogen, zur entsprechenden dramatischen Untermalung. Nur dürft ihr nicht den Arm krümmen beim Essen. So, die Diener setzten sich hin. Und nur nach 3 Minuten hatten sie es heraus. Sie speisten sich gegenseitig. Nicht? Als würde ich Udava geben und Udava mir geben. Nicht? Und aßen und vergnügten sich das Leben. Vergnügten sich an einer Mahlzeit. Das ist diese kleine Geschichte kann uns etwas, versteht ihr die Geschichte? Auch die langsam unter euch? Gut. Um zu essen ist ein Paradigma, eine Sichtveränderung oder ein Sichtwechsel nötig gewesen. Man musste statt ein Genießer zu sein, ein selbstlicher Genießer, der sein eigenes Mahl als erste Priorität vor Augen hatte, ein Gebender werden, für andere sorgen. Gemeinschaftsfähig zu werden bedeutet, dass man das erlernt, dass man sich um andere kümmert und um das Wohl anderer. In einer Gesellschaft, wo es Menschen gibt, die geben und füreinander da sind, ist das das Geheimnis. Das ist auch das Geheimnis von einer Tempelgemeinschaft. Damit eine Tempelgemeinschaft funktioniert, besonders hier in Heidelberg, müssen die Devotees es lernen, füreinander zu sorgen und füreinander da zu sein. In dem Augenblick, wo sie das können, werden diese Räumlichkeiten funkeln vor Fröhlichkeit, vor Dankbarkeit vor Spiritualität. In dem Augenblick jedoch, wo die Bodhis aus diesem Kontext herausfallen und sich einstellen auf die altbekannte Radio, den altbekannten Radiosender, What's in it for me? Was springt dabei für mich heraus? Nicht in dem Augenblick werden sie nicht mehr gemeinschaftsfähig sein. Ihr werdet euch wundern, warum ich das sage. Mir fiel das ein, als ich auf unser Bodensee-Padayatra eingeladen war, in diesem Festival, wo auch Janavi mitgekommen ist, in diesem Come-Together-Festival. Nicht? Das war ein Festival, wo die verschiedenen kommunitären Gemeinschaften, auch die Devotees, eingeladen waren, um Erfahrungen auszutauschen. Und obwohl wir am kulturellen Abend ankamen und es nicht der Situation entsprach, eine Vorlesung zu geben, habe ich doch mit vielen besonders leitenden Leuten der Kommunebewegung in Deutschland gesprochen und ihnen gesagt, was sie für Erfahrungen hätten, wie ein Mensch gemeinschaftsfähig werden könnte und an einer Gemeinschaft teilnehmen kann. Und sie fanden das eine gute Frage. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen. Und als ich ihnen dieses Konzept vorstellte, waren sie alle sofort davon überzeugt. Sie hatten das in ihren Gemeinschaften, mit anderen Worten, waren sie so weit gegangen und so weit hatten sie so weit Verwirklichung gemacht, dass sie sofort zustimmten, als sie dieses Konzept hörten, dieses einfache Verständnis hörten. Manche hatten Zweifel, sie sagten, ja, das ist okay, wenn man selber ein Gebender wird, aber was, wenn man von einem Loch umgeben ist, einem schwarzen Loch? Es gibt Menschen, so scheint es, die sind nimmer satte schwarze Löcher, was immer man ihnen an Aufmerksamkeit und sagen wir mal Fürsorge gibt, sie wollen mehr und wollen mehr und wollen mehr. Ich habe ihnen gesagt, dass es schwarze Löcher gibt, heißt nicht, dass es auch einen Kosmos gibt, der organisch funktioniert. Natürlich muss man sehen, wie man an den schwarzen Löchern, man muss das Geberkonzept in Bezug auf schwarze Löcher ein bisschen einrichten, sodass man nicht aller Energie und aller Fähigkeit, die man da reinsteckt, beraubt wird. Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass eine Gemeinschaft eben nur funktionieren kann, wenn man, wie soll ich mich ausdrücken, gebender wird. Die schwarzen Löcher zu stopfen oder an ihnen vorbeizugehen, das ist eben die Herausforderung bei diesem Konzept. Jedes Konzept in dieser materiellen Welt wird begleitet von Schwierigkeiten, die man erkennen muss und lösen muss. Gut. Nachdem ich das gesagt habe, möchte ich über eine andere Substanz sprechen, für eine spirituelle Community, eine Gemeinschaft. Ich möchte aber nicht versäumen, alle unsere Freunde Krishnas und alle Devotees, die außerhalb leben, mit großer Inständigkeit zu bitten, teilzunehmen in irgendeiner Weise an unserem heiligen Heidelberger Predigen. Man müsste sich zusammensetzen, vielleicht mit den Verantwortlichen, Bhagavad Dharma Prabhu und seiner Frau und Vipula Prabhu und seiner Frau, und geduldig miteinander Konzepte erarbeiten, bis steht und jeder daran teilnehmen kann. Unser ehemaliges Zentrum, das Center for Vedic Studies, ist auch deswegen verändert worden, weil wir eben nicht genügend Partizipierung, nicht genügend Teilnahme von genug vielen Devotees hatten. Das war, hauptsächlich hat es gescheitert, soweit ich es weiß, an diesem unglaublichen finanziellen Aufwand, so ein großes Objekt zu erhalten. Hier sollte das nicht passieren. Hier ist es viel kleiner. Hier kann man, wenn man von vornherein sich überlegt, wie man daran teilnehmen kann, wie man etwas beitragen kann, hieraus etwas machen. Erinnert euch daran, Spiritualität ist kein passiver Zustand. Unser naturgemäßer Zustand ist, dass wir Krishna dienen, dass unser Dienst zu Krishna fließt wie ein Fluss. In der materiellen Welt kommt das Fluss fließen oder der Fluss unseres hingebungsvollen Dienstes wird leider verändert. Das heißt, wir leisten diesen Dienst nicht mehr zu Krishna. Dieser Dienst erstarrt für kurze Zeit wie ein Fluss, der ins Gefrieren, ins Gefrierfach läuft und deswegen einfriert. Doch der natürliche Zustand der Seele ist es, Krishna liebevollen Dienst darzubringen. Und so möchte ich euch alle ermutigen, fließende Flüsse zu werden und nicht eisgekühlte Flüsse zu sein. Nicht? Ihr müsst sehen, wie ihr euch einbringen könnt, entsprechend eurer Natur, entsprechend eurer Fähigkeit, entsprechend auch eurer Intelligenz mit Vorschlägen und so weiter, sodass diese beiden Orte, das Vegetali-Restaurant und Vorlesungszentrum und der Tempel mit Leben erfüllt sind und anziehend werden. Dazu müsst ihr euch selber tiefe Gedanken machen, wie ihr mit eurem komplizierten Westler, der euch begleitet wie ein Schatten, der einen überall hinfeucht, eben dazu lernen könnt, also lernen könnt, gemeinschaftsfähig zu werden, im Sinne der kleinen Lehrgeschichte, die wir eben gehört haben. Ja, ich habe jetzt noch einen anderen Punkt. Ich möchte gerne über den Pfad der ekstatischen Menschen sprechen. Ja, ich habe das so nun mal so an mir, diese Themen. Mit dem Pfad der ekstatischen Menschen ist ein altes Wort aus einem Gesangswerk von der Vaishnavi Mirabai gemeint. Mirabai war eine Königstochter, die schon in frühen Kindesjahren sich für den Pfad der ekstatischen Menschen entschied. Sie hörte von der Rani, der Königin, immer wieder Darstellungen von Krishna, Gorvardhana Dhari oder Gopal. Und als sie dann ins heiratsfähige Alter kam, fragte ihre Mutter sie zum Scherz: Wen möchtest du denn heiraten? Und Mirabai antwortete: Na, Gopal, von dem ich immer so viel gehört hatte. Und so bekam sie einen Deti, eine Bildgestalt von Gopal, der sie mit großer Hingabe diente und verehrte. Sie wurde im späteren, sie hatte ein sehr bewegtes Leben, auf das ich hier nicht eingehen möchte, weil es zu lange dauern würde. Im späteren Leben verfasste sie wunderschöne Gedichte. Sie war eine Königstochter, die jedoch in einem Tempel lebte. Und schließlich dann ist sie in einer mysteriösen Art und Weise von der Erde gegangen und zurück zu Krishna gegangen. Und Mirabai verfasste ein Lied. Das Lied hieß: Warum ich nicht zurück nach Hause gehen kann. Mit zu Hause meinte sie den Königspalast. Sie lebte im Tempel und verehrte ihren Gopal Deti. Das war ein Tempel, den sie selbst gebaut hatte. Und in dem Lied sagte sie: Ich kann nicht zurückgehen zu den Menschen, die gottlos dahin leben und nur ihre Sinne pflegen und nichts wissen vom Pfad der ekstatischen Menschen. Das ist ein sehr schönes Lied, der berührt einen sehr tief. Da es ein wirklicher und schönes Werk ist über Krishna-Bewusstsein. In den heiligen Schriften, dem Bhagavatam, finden wir auch den Pfad des spirituellen Lebens beschrieben. Nur nicht mit den Worten, den Pfad der ekstatischen Menschen. Wir hören dort, er ist der Pfad Garudas. Garudas ist der gefiederte Träger Vishnus, der interessanterweise zwischen der materiellen und der spirituellen Welt hin und her fliegt. Es wird gesagt, der Pfad des spirituellen Lebens ist der Weg Garudas. Man lebt in der materiellen Welt, doch durch bestimmte spirituelle Übungen gelingt es einem, Kontakt zu bekommen mit der spirituellen Welt. Und so bewegt man sich zwischen der materiellen Welt, für die man auch sorgen muss, weil wir einen physischen Körper haben und vielleicht den Körper auch unterhalten müssen mit einem Lebensunterhalt und einem Beruf und so weiter. Man bewegt sich zwischen dieser Dimension der verkörperten Ebene und der befreiten, der spirituellen Ebene des Krishna-Bewusstseins hin und her. Das ist der Pfad Garuda. Es wird gesagt, man sollte diesen Pfad kennenlernen, sodass man von der materiellen auf die spirituelle Ebene kommt und dann wieder auf die materielle Ebene geht, ohne sich dort zu verstricken und ein Materialist zu werden. Der Weg des materiellen Menschen, es wird mit dem Weg der Fliege verglichen. Ich hatte hier gerade einen Repräsentant dieser Spezies hier, aber die ist jetzt gerade nicht da. Ich hatte eigentlich Kooperation mit ihm vorgehabt. Die Fliege, wenn ihr sie mal beobachtet, kann keine höheren Gefilde erreichen, weil sie so flackerhaft ist. Die geht wie der Geist hierhin, setzt sich ab, brumm, 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 schwupp, und dann fliegt sie wieder für eine kurze Zeit. So sieht er. Er hat noch das Farbbild. Wo? Ja, yes, genau, endlich bist du da. Hat aber lange gedauert. Die Fliege kann niemals für lange Zeit einen Weg verfolgen. Sie geht, setzt sich immer zwischendurch irgendwo ab. Wahrscheinlich zu heiß für sie. Und kann nicht den Pfad Garudas sich auch nur vorstellen. Der materielle Geist kann niemals den Weg der ekstatischen Menschen nachverfolgen. Denn er ist nicht in der Lage, zu solchen Höhen zu kommen, wenn er nicht Hilfe kriegt. Nun, im spirituellen Leben haben wir diese Hilfe, sodass auch wir diesen Pfad beschreiten können. Und es sind mir heute genau 4 Punkte eingefallen. Ich habe mich kurz hingesetzt in dem Königreich Gottes bei Bhagavad Dharma und Gaurangi und habe kurz nachgedacht, wie könnte man das spirituelle Wissen des Krishna-Bewusstseins zusammenfassen, den spirituellen Vorgang? Und ich bin auf Folgendes gekommen, was ich euch gerne präsentieren möchte. Bitte hört jetzt genau zu, denn diese 4 Punkte werden es euch ermöglichen, diesen wunderbaren Pfad zu folgen, der euch hilft, selbst wenn ihr in der materiellen Welt seid, einen Kontakt mit der ewigen spirituellen Welt zu bekommen. Und dann zurückzugehen auf die Ebene hier, die materielle Ebene, und dort eure noch anstehenden Pflichten zu erfüllen. Der erste Punkt, den man braucht, um diesen Weg Garudas zu folgen, ist das heilige Mantra. Die heilige Klangschwingung, die den Geist, der wie Chanchala ist, so flackerhaft wie eine Fliege, beruhigt und besänftigt, sodass wir dann den Herrn im Herzen treffen können und auch in einer spirituellen Atmosphäre sein kann. Es gibt drei Arten von Klänge: den grobstofflichen Klang, den feinstofflichen Klang und den Nada, den Paranada, das heißt den transzendentalen Klang. Transzendentaler Klang hat die Kraft, uns mit der spirituellen Dimension zu verbinden. Das ist sehr interessant. Was in der materiellen Welt das Inhaltsloseste ist, ist in der spirituellen Welt das Substanziellste. Worte in dieser Welt, da kann man sich nichts verkaufen, sagt man. Worte, was sind Worte, sind Scheune, die Träume sind Scheune. Was sagt man da? Worte sind Schall und Rauch, sagt man. Danke. Das ist etwas, zum Beispiel, wenn ich hier jetzt durstig bin und oder hungrig ist und sage, wiederholt das Wort Schwarzwälder Kirschtorte mit Schlag, drauf. Ich schlage Creme oder Schlagsahne. Habe ich davon nichts. Diese Worte sind wirklich Schall und Rauch. Es ist nur eine Schwingung im Raum, die sehr schnell weggeht. In der spirituellen Welt sind Worte jedoch alles. Krishna ist identisch mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das heilige Gopal-Mantra aus 18 Silben ist identisch mit der gesamten spirituellen Welt. Wenn du das Gopal-Mantra richtig chantest, siehst du die spirituelle Welt, die sich praktisch vor dir manifestiert, wie eine wunderschöne Gegend, die von den Sonnenstrahlen enthüllt wird. Es heißt, Prabhupada hatte uns bei der Einweihung gesagt, wenn jemand frei von materiellen Wünschen ein anderes Mantra, das heilige Kam Gayatri Mantra chantet, wird er die Flöte Krishnas hören können. Das ist mit anderen Worten, hier in der spirituellen Wissenschaft begegnen uns Klangschwingungen, die identisch sind mit dem, was sie benennen. In Sanskrit sagt man, Binatvang Nama Navino, wir hatten da vom Pada Yatra drüber gesprochen, dass der Name nicht verschieden ist von dem Benannten oder dem, was benannt wird durch den Namen. Es gibt eine interessante Geschichte in der spirituellen Welt. Einmal war Krishna sehr, sehr ungezogen als kleiner Junge. Und er konnte nicht da sitzen, nicht für eine Minute. Das kennt ihr vielleicht von eurem Maximilian. Nicht für eine Minute. So Mutter Yashoda kam zu ihm und sagte, weißt du was? In den Wäldern von Vrindavan gibt es ein Haubilau. Der besteht aus einem riesen Maul mit scharfen Zähnen, hat starre, stierige Augen und frisst ungezogene kleine Kinder, sagte Krishna. Wurde total brav. Für insgesamt anderthalb Minuten. Und dann ging es schon wieder los. Und zupfte hier, zupfte da. Und sagte immer, Gopal, Gopal, sagte Yashoda, hast du den Haubilau vergessen? Nach zwei Minuten war Krishna wieder unglaublich rastlos und ging heraus in den Wald von Vrindavan. Und dann rief plötzlich, 10 Minuten später, sah Yashoda, wie der kleine Gopal herbeigelaufen kam. Yashoda, Ma, 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 der Haubilau ist hinter mir her. Und Yashoda sagte, jetzt kümmere dich mal nicht, jetzt sei nicht so sorgenerfüllt, mach dir nicht so viel Sorgen, und nahm den kleinen Krishna auf den Arm. Und da sah sie plötzlich, wie aus dem Wald von Vrindavan ein Riesenmonster hervorjagte. Er bestand nur aus einem Riesenmaul mit ganz spitzen, unglaublich horrorhaften Zähnen. Und er kam mit seltsamen Sprüngen herbeigaloppiert, mit ungeputzten Zähnen lief er hinterher. Und da wusste auch sie dieses Gesetz. In der spirituellen Welt ist der Klang, Haubilau, identisch mit dem Wesen. Noch heute könnt ihr in Vrindavan, in einem bestimmten Wald, den ich euch zeigen könnte, ich habe ihn schon mal gesehen, eine Versteinerung dieses Haubilaus sehen. Und wenn man ihn sieht, dann fällt man um vor Schreck. Noch immer kann man sehen. Genau. Hat das Kind auch mal gekriegt. Ja, ja, aber du lachst darüber jetzt, wo du in einem Welt bist. So, der Klangschwingung ist identisch in der spirituellen Welt mit den Benannten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir es lernen in unserem Leben, das heilige Mantra zu chanten. Jeden Tag aufs Neue sollten wir es lernen und sollten damit sollten verwirklichen, dass dieses Mantra Krishna ist. Nur noch ein wenig Zeit trennt uns, um das zu verwirklichen. Rupa Goswami sagt über das Mantra, was, wenn ich chante, was nützen mir eine Zunge? Und was nützen mir zwei Ohren? Ich müsste Millionen von Zungen haben. Und ich bräuchte Millionen von Ohren. Um auf diese, nur dann könnte ich den heiligen Namen richtig chanten und richtig hören. Nur dann. Warum? Weil Rupa Goswami verwirklicht hat, dass Krishna und die Klangschwingung des heiligen Namens identisch miteinander sind. Ich weiß nicht, nur unter sehr unzivilisierten Menschen ist es üblich, während eines Vortrages so viel Unruhe zu haben. Was ist jetzt mit, bist du das Kind, das so redet? Nein, gut. Wenn du es sein solltest, bitte sei ruhig. So, der zweite Punkt ist, den wir unbedingt brauchen auf unserer spirituellen Reise. Das Shastra, die heiligen Schriften. Es gibt zwei Arten von heiligen Schriften. Die ersten sind Schriften, die von Krishna selber gesprochen werden worden. Wer kann ein Beispiel hierfür geben? Das ist wahrscheinlich so offensichtlich, dass keiner es sagen will. Die Bhagavad Gita, danke. Die Bhagavad Gita ist aus dem Lotusmund Krishnas gekommen. Und die zweite Art von Schriften sind Schriften, die von Rishis, das heißt Sehern, verfasst worden sind, direkt nach ihrer Verwirklichung. Zum Beispiel Lord Brahma, der die Brahma Sanghita verfasst hat, hat ein Mantra gechantet. Und nachdem er das Mantra gechantet hatte, offenbarte ihm das Mantra die gesamte spirituelle Welt und er sah sie und beschrieb dann das, was er sah in den bekannten Govindam-Gebeten. Govindam Adipurusham Tamam Vajami. Beide Arten von Schriften sehen wir an als spirituelle Offenbarung, weil entweder Krishna sie gesprochen hat oder bestimmte Rishis eine Offenbarung von Krishna gesehen haben und das denn verfasst haben, diese Texte verfasst haben. So, diese heiligen Schriften können uns unglaublich helfen, uns, sagen wir mal, das intellektuelle, aber auch das emotionale Umfeld zu geben, was wir brauchen auf unserem spirituellen Reise. Ich lese zum Beispiel gerade das Ramayana und bin total ergriffen, weil es so schön traurig ist im ersten Teil. Es ist so traurig da. Und Trauer ist eine wichtige menschliche Emotion, die man da nachvollziehen kann. Ich gehe immer abends, nachdem der Tag voran ist, in die Hallen der verlassenen Königsstadt Ayodhya und reise dann in den Wald Chitrakuta und sehe dort vor dem inneren Auge eine mit Gras bedeckte kleine einfache Hütte, in dem der Prinz Rama und seine tugendhafte Frau Sita verbannt leben und bin traurig. Es ist schön traurig zu sein manchmal. Nicht so, die vedischen Schriften können uns versorgen mit diesen schönen Emotionen, auch Fröhlichkeit und so weiter und so fort. Doch in einem spirituell geläuterten Maße oder Sinne, das uns hilft, ein bisschen uns zurechtzufinden in dieser Welt. Der dritte Punkt ist der spirituelle Meister. Viel habt ihr gelesen über den spirituellen Meister. Ich möchte heute über einen Aspekt sprechen, auf den es meines Erachtens sehr in der Zukunft der Hare Krishna Bewegung ankommen wird. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es findet ganz, ganz leise und nur für diejenigen, die es gewohnt sind, scharf nachzudenken, ein Paradigmawechsel statt, auch in Beziehung zum Guru. Dieser Wechsel ist, wie gesagt, sehr, sehr subtil, und nur wer wirklich sich anstrengt nachzudenken, kann diesen Wechsel nachvollziehen und auch im eigenen spirituellen Leben nachvollziehen. Es ist so, dass wir Westler, als wir den Begriff der spirituellen Autorität eines Gurus gehört haben, meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach einen kleinen Fehler gemacht haben, über den ich mir erst jetzt bewusst geworden bin, die letzten Tage auf Pada Yatra. Wir haben in dem Guru eine Figur gesehen, die, auf die wir alles abgeschoben haben, was mit einer Entscheidungsfindung zu tun hat. Der spirituelle Meister, so haben wir gedacht, also nimmt uns die wichtige Eigenschaft ab, zu eigenen und verantwortungsgetragenen Entscheidungen in unserem Leben zu kommen. In unserer Bewegung haben wir das auch so gesehen und so gehandhabt. Ich weiß selber von einigen meiner Gottbrüder, dass sie das so, ihr Amt so gesehen haben, dass sie ihren Schülern also alles gesagt haben, was deren einzelne Lebenssituation und Lebensentscheidungen betrifft. So kam es denn, dass viele Gurus sich irgendwann überlastet sahen, weil so viele Fragen an sie kamen, die schwierig zu entscheiden sind. Fragen nämlich, die gar nicht vom Guru entschieden werden sollten, sondern entschieden werden müssen von dem Devoti selber, der mit Verantwortung durch sein Leben hindurchgeht. In eines der Schriften taucht ein ganz wichtiges Konzept auf, was ich ehrlich gesagt erst jetzt mit großer Dankbarkeit richtig verstanden habe. Es wird davon gesprochen, dass der spirituelle Meister seine Aufgabe darin sieht, spirituelle Intelligenz auf die Intelligenz des Schülers zu reflektieren, sodass er die spirituellen Unterweisungen der Heiligen Schriften selber anwenden kann und selber in dem Bemühen, damit zu operieren in seinem Leben, Verwirklichung macht, die auf unverzichtbar sind auf seinem Weg zurück zu Krishna. Das Bild, was in den Schriften gegeben wird, ist die Sonne, die beim Sonnenuntergang ihre Strahlen dem Mond übergibt, der dann die Dunkelheit der Nacht damit erhellt und durchleuchtet. Genauso tut ein echter spiritueller Meister, hat den Wunsch, dass seine Schüler und Schülerinnen spirituelle Intelligenz selber aufnehmen und dann in ihr Leben hinein und ihre Lebensgestaltung hinein tun. Das heißt natürlich jetzt nicht, was wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit geschehen wird, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr auf unseren spirituellen Meister hören. Also dass wir erstmal sagen, alles, soll ich heute ein rosa Schnürsenkel tragen oder einen blauen? Nicht? Oder soll ich mir links rum zubinden den Schuh oder rechts rum? Dass wir von dieser Ebene pendeln und sagen, dass wir jetzt überhaupt nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Wir müssen uns irgendwo finden in einer intelligenten Anwendung von spirituellen Prinzipien. Das heißt, dass wir uns spirituelles Wissen und spirituelle Inspiration von unserem spirituellen Meister erbitten, durch demütiges Fragestellen und demütigen Dienst. Und dass wir dann diese Erkenntnisse ansetzen oder einsetzen in unseren Alltag, vielleicht ein Alltag von Berufsleben, von Ausbildung oder von, wofür ich ja am meisten zu haben bin, intensives Predigen und intensive Verbreitung zum Nutzen der Menschheit. Nicht so, in jedem Fall, ganz gleich, wo unsere Lebensstation im Augenblick ist, ist es wichtig, dass wir spirituelle Unterweisungen selber anwenden. Das ist das Lernziel, was wir in unserem Spirit, in unserer Ausbildung machen. Jeder von euch hat ein leuchtendes Juwel um den Hals hängen.
Was? Habe ich noch gar nicht gesehen.
Ein leuchtendes Juwel, nicht dies hier.
Wo habe ich denn das?
Dieses Juwel ist unsichtbar. Ist ein spirituelles Juwel. So unsichtbar wie die Seele auch. Es heißt das Svatantra Ratna. Das Juwel der Unabhängigkeit, der Eigenständigkeit, könnten wir auch vielleicht sagen. Wir sind in der spirituellen Welt gekommen, aus der spirituellen Welt gekommen, weil uns dieses Juwel irgendwann einmal Licht geworfen hat auf die materiellen Pfade und wir versucht wurden, diese Pfade zu gehen auf der vergeblichen Suche nach Glück. Wir sollen dieses Juwel jetzt nehmen und es richten in die Richtung der spirituellen Dimension, sodass es uns Licht wirft auf unseren Weg und herein in die spirituelle Dimension. Ohne diesen Gebrauch des Svatantra Ratnas, der Eigenständigkeit, ist vom Krishna-Bewusstsein nicht viel zu sprechen. Krishna will das sehen, dass wir dieses Juwel einsetzen. Und der spirituelle Meister will uns helfen, dieses Juwel richtig einzusetzen, richtig hinzustellen, sodass es den Licht wirft auf den richtigen Weg, auf den Weg, der als Churasya Dhara bezeichnet wird. So fein ist er wie die Messerscheide. Also es ist ein sehr genauer Pfad, der aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt führt. Den müssten wir selber sehen und erkennen, indem wir das Licht unserer Eigenständigkeit auf ihn werfen. Der nächste und letzte Punkt für unseren Pfad im spirituellen Leben ist die Überseele. Krishna weilt im Herzen, im Tempel unseres Herzens, in dem auch wir weilen. Und Krishna wartet darauf, uns die nötige Intelligenz und die nötige spirituelle Kraft auch zu vermitteln, auf dass wir den spirituellen Weg beschreiten können, mit großer Entschlossenheit. Teshang satata yoktanam bhajatam puritipurvakam. Krishna sagt, denjenigen, die mir mit Liebe und ergeben sind, gebe ich das Wissen, durch das sie zu mir kommen können. Ich glaube, alle von uns haben schon davon eine Erfahrung gemacht, dass wir plötzlich Wissen im Herzen gehabt haben, Einsichten, welche uns halten, zu Krishna zu kommen. Nicht? Warte mal, Paraditi hat in bestimmten Situationen schöne Erkenntnisse und Erleuchtung. Diese vier Dinge brauchen wir. Mantra, Shastra, Guru und Atmarupa. Atmarupa heißt aus Krishnas Sicht meine eigene Form als Überseele. Kultiviert in den kommenden Monaten, Wochen, Tagen, Stunden und Sekunden und Mini-Bruchteil von Sekunden eure Beziehung zum Mantra, zum Shastra, zum Guru und zur Überseele. Dann werdet ihr euer spirituelles Leben auf ein festes Fundament stellen. Nicht genau wie ein Haus, was man nicht auf Sand bauen kann. So kann man auch sein spirituelles Leben nur auf feststehende spirituelle Fundamente aufbauen. Es wird eine Zeit kommen, wo viele von uns ihr Haus aufbauen, auf Fehler finden. Oh, das ist Mist, das klappt nicht, das ist schlecht. Das Geld wird ist weniger wert, der Euro und alle haben Schuld. Wer sein Haus auf Fehlern von anderen aufbaut, baut auf Sand. Und es wird irgendwann mit seinem Haus wie der Schiebeturm von Pisa in Pisacken und dann umfallen. Wir brauchen feststehende Fundamente für unser spirituelles Leben, die wir mit Geduld kultivieren. Ja, eine andere nice Lektion für jemanden, der spirituellen Fortschritt sucht, und damit möchte ich enden, ist, dass man alles, was man sieht, versucht zu lesen, zu entziffern, um daraus zu sehen, was man daraus lernen kann. Meine Lieblingsgeschichte habe ich vor ein paar Tagen wiederentdeckt, die Geschichte von Naichiketia. Einige haben sie schon gehört, aber ich möchte sie nochmal sagen. Naichiketia war ein Kind, was so ein bisschen, wie sagt man das, hier sind zwei, sie zurückgeblieben sind. Wie würdet ihr das sagen? Upagupta und Mun. Beides. Geistig und körperlich zurückgeblieben. Verkrüppelt viel. Ja, ja. So in dem Sinne. Zurückgeblieben einfach ein bisschen. Mongolide waren es eigentlich nicht, aber solche gibt es auch. Ja. Dieses Kind nun lebte bei seinen Eltern und die Mutter mochte es sehr gerne, weil Frauen immer ein, die haben es leichter mit den Emotionen. Der Mann war sehr, der war nur auf Leistung aus und war ein Brahmana und als er nach einiger Zeit sah, dass er seinem Kind nichts beibringen konnte, dachte er, du Schande auf dem weißen Tuch meiner Brahmanenwürde. Er nahm das kleine Kind, seinen kleinen Sohn, in den Wald und tat so, als würde er sich schlafen legen. Der Kleine legte sich neben ihn schlafen, so auf die Schulter des Vaters gestürzt mit so viel Vertrauen. Dann wachte er auf, dann nahm er es und warf es in einen Brunnen herein. Und legte dann eine schwere Deckplatte darüber. Das ist Grausamkeit. So, die Mutter, so heißt es, konnte niemals ihren Sohn vergessen. Als der Brahmana zurückkehrte, sagte er, wo ist mein kleiner Naichiketia? Ach, sagte der Trottel, ich schlief ein und als ich aufwachte, sah ich ihn nicht mehr neben mir und ich denke, er ist in den Wald gegangen und von wilden Tieren zerrissen worden. Der Trottel. Recht geschieht es ihm. Und die Mutter war betrübt und dachte jeden Tag drüber nach. Und sie pflegte jeden Geburtstag von Naichiketia in den Wald zu gehen und rief lange den Wort, also den Namen Naichiketia. Besonders am 18. Geburtstag war es ihr weh, denn zu der Zeit war Naichiketia, 23 Jahre alt. Sie rief ganz laut, sie ging in den Wald und rief aus, Naichiketia, Naichiketia. Und da hörte er sie plötzlich auf einer Lichtung war es, aus so ein gutturales Sound. Ja, Mutter, ja, Mutter. Komm, also komm. Ich war zu lange in der Schuppe. Sie ging dann hin, sah, dass da eine Deckplatte war, nahm die Deckplatte mit großer Kraft ab und sah in dem Brunnen, ganz blass zwar, aber lebendig, einen kraftvollen und schön gebildeten Jungen. Er war splitterfasernackt. Er saß unten, er saß auf einem Stein, aber er saß in der, so ein bisschen im Wasser und er schaute ihn an mit einem sehr wissenden Blick und sagte, Mutter. Und sie sagte, Naichiketia. Jetzt kommt ein bisschen Sentimentalität, die man sich vorstellen kann, Wiedersehensfreude. Nicht? Und dann sagte Naichiketia, helf mir bitte raus aus dem Brunnen. Sie suchte nach ein paar Gestrüpp und fand eine alte Liane, senkte die in den Brunnen herein und band sie fest und Naichiketia konnte rausklettern an die Freiheit. Oh, sagte die Mutter, ich dachte, du bist, wie soll ich mich ausdrücken, zerrissen worden im Wald, wie es dein Vater gesagt hat. Du sprichst so klar. Ja, Mutter, mir ist vieles klar geworden. Es musste so kommen, dass mein Vater mich in diesem Brunnen warf. Folgendes. Ich habe dort unten meine letzten Leben gesehen. Und ich habe auch, ich habe mich ernährt durch das Wasser des Brunnens und von den Gurken, die so heruntergingen. Ich war einmal ein Brahmana, wie Vater auch, aber ich war voll mit gelöscht. Also Lust. Ich war voll mit Lust und ich jagte immer den anderen Frauen nach. Ich war so leidenschaftlich wie ein Tiger in der im Geschlechtsverkehr. Ich wurde dann irgendwann einmal, als ich die Frau von einem verheirateten Mann nahm, auf frischer Tat ertappt und geköpft. Und dann bin ich ein Tiger geworden, weil ich so ein Tigerbewusstsein war. Nun, ich lebte schön im Wald, aber irgendwann einmal kamen die Männer des Königs und machten sich auf Tigerjagd. Ich merkte bald, dass sie auf der Jagd von mir waren. Sie warfen Netze über mich und fingen mich ein und brachten mich in den Zoo. Dort lebte ich dann. Eines Tages waren die der Zoowärter weg und die schöne Prinzessin kam herbei und schaute mich an. Ich schaute sie an und wir beide empfanden wohl etwas füreinander. Jedenfalls miaute ich so lange, bis sie den, wie soll ich mich ausdrücken, den Käfig aufsperrte und ich auf sie springen wollte. Doch im Fluge wurde ich von 5 gezielt geworfenen Speeren getroffen und sank tot am Boden nieder. Ich schaue mich ganz fassungslos an. Jetzt kommt noch ein bisschen intensiver und dann sind wir durch. Als nächstes wurde ich dann wiedergeboren. Und zwar wurde ich geboren und dann ging er durch alle seine Lebensformen. Und all diese Lebensformen, ich will es jetzt nicht so ausführen, es war sehr peinlich im Grunde genommen und wir wollen ein bisschen diskret hier sein, äußerten sich durch, hatten ein Merkmal, unbegrenzte materielle Wünsche, die er versuchte zufriedenzustellen und es gelang ihm nicht. Das reicht, aber wohl. So wurde ich dann geboren, wiedergeboren, in eurer Familie, aber ich wurde, war zurückgeblieben. Zurückgeblieben, körperlich und mental. Mein Vater war grausam zu mir, so wie ich zu vielen Menschen grausam gewesen war in meinem vorangegangenen Leben. Und als ich da saß in dieser Seklusion des Loches und mir Gedanken machte, warum ich vom Vater in das getötet werden sollte, kam wie ein Blitz meine vergangenen Leben in mein Bewusstsein zurück. Und jetzt bin ich dem Vater nicht böse, er musste so handeln. Wisst ihr, dass alles, was geschieht in eurem Leben, ebenfalls verursacht worden ist von euch, entweder in diesem oder in vergangenen Leben? Die Mentalität, die Art von Zweifeln, den physischen Körper, die eure Stärken und auch eure Schwächen, sind nichts anderes als Gaben eures Karmas. Statt sich lange aufzuhalten und neues Karma zu schaffen, sollten wir, was immer diese Dinge sind, uns mit uns in Krishnas Dienst beschäftigen und unser Haus aufbauen, unser spirituelles Haus auf diesen spirituellen Fundamenten, um so wenigstens in diesem Leben nicht die Möglichkeit vorbei eilen zu lassen, die eindeutige Möglichkeit Gottes Verwirklichung und Selbstverwirklichung zu erlangen. Natürlich, um alles als, sagen wir mal, von uns selbst verursacht zu erkennen, müssen wir eine kleine innere Kultur pflegen. Wir müssen die Kultur der Demut und der Bescheidenheit in unserem Dasein pflegen, sodass wir mit dieser Sicht die Dinge erkennen können, wie sie wirklich sind. Hare Krishna, damit bin ich an ein enthusiastisches Ende gekommen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was ich heute euch mitteilen wollte. Ich wollte über spirituelle Fundamente im Leben sprechen, Mantra, Shastra, Guru und Überseele, Ich wollte darüber sprechen, wie wenn wir diese Fundamente in unserem Leben pflegen, dass wir dann den Pfad des spirituellen Lebens beschreiten können, mit großer Ausdauer und wechselnder Geduld. Ich wollte dann darüber sprechen, dass es gut ist, auf dem Wege alle Dinge, die kommen, als von uns selbst verursacht zu erkennen, als Dinge, die wir durch unser vorangegangenes Tun erleben müssen. Und ich wollte am Anfang und jetzt auch am Ende einen kleinen Tipp für unsere Heidelberger Devotees geben. Erinnert euch an das königliche Festmahl, welches nur die Diener essen konnten, nicht die Kriegsleute. Hare Krishna. Habt ihr jetzt irgendwelche Fragen? Ich glaube, es ist eine gute Zeit, Fragen, wichtige Fragen zu stellen, denn wir sind so schön unter der Familie und haben nicht so viel Öffentlichkeit, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, und ganz einfache Themen, indem wir die einfachsten Themas nehmen. Upa Gupta. Oh ja. Ja, es besteht eine ganz feine Grenzlinie zwischen Eigenständigkeit, die uns hilft zum spirituellen Leben, und dem, was wir in der Vergangenheit immer wieder mit dem Wort Unabhängigkeit benannt haben. Das Wort Unabhängigkeit ist an und für sich ein mentales Konstrukt. Es gibt sowas nicht. Wenn wir Entscheidungen unabhängig treffen, treffen wir sie in jedem Fall abhängig. Das heißt, von unseren Eindrücken, von unseren Sichten und so weiter. Wir haben aber noch ein Festmahl zur Eröffnung. Müssen Sie jetzt schon wirklich gehen? Können wir Ihnen nicht vielleicht ein klein etwas einpacken und mitgeben? Denn bei der Eröffnung, ach, Sie haben etwas. Auch Ihre Gattin? Beide? Gut. Hare Krishna. Alles Gute. Ein Mensch sollte niemals Anatha sein. Es gibt einen Unterschied zwischen Anatha mit R, ein rollendes R wie Rolling Stones, und Anatha ohne R. Anatha heißt ohne Herr. Wenn wir ohne Krishna sind, dann wird ein anderer Herr sich aufdrängen. Meistens unser Geist. Meistens. Oder die Einflüsse der materiellen Natur, Leidenschaft oder Unwissenheit und so weiter. Wer richtig in einem spirituellen Sinne eigenständig sein wird, wird sich bewusst sein, dass ich ein Diener Krishnas bin, und wird versuchen, spirituellen Tätigkeiten nachzugehen und spirituellen Wissen nachzugehen, das er anwendet in seinem spirituellen Leben. Und da, das ist ein Vorgang, der ist sehr interessant. Es ist nämlich nicht einfach, eigenständig gute Entscheidungen zu treffen, die vom spirituellen Fundamenten getragen werden. Jude Stierer lag einmal im Wundenfieber auf der Schlacht von Kurukshetra. Kana, sein Widersacher, hatte ihn genommen, hatte ihn in der militärischen Konfrontation gestellt, hatte mit ihm gekämpft und hatte ihn auf den Boden geschlagen. Dann hatte er ihn mit der Spitze seines Bogens berührt und höhnisch gesagt: Kämpfe niemals mit einem höhergestellten Jodestier. War weggegangen. Es war schlimmer als der Tod für ihn, diese Demütigung zu erfahren. Und er lag also im Wundenfieber da, und als Arjuna davon hörte, verließ er die eine Seite des Schlachtfeldes und ging zu seinem älteren Bruder. Und Yudhishthira fragte, wer ist gekommen? Und seine Bediensteten sagten, Arjuna. Und sagte Yudhishthira, wunderbar, das heißt, Arjuna hat endlich Karna, der unser Herr, dahin schlachtet, besiegt. Denn ohne denn Arjuna wird niemals vom Schlachtfeld zurückkehren, ohne den Widersacher besiegt zu haben. Und Arjuna sagte, nein, Karna lebt noch. Ich bin nur gekommen, Bruder, um zu sehen, wie es dir geht. Ah, sagte da Yudhishthira, gepeinigt vom wunden Fieber. Du kämpfst ja gar nicht richtig. Hättest du doch bloß deinen Bogen Gandiva, dem starken Bhima, gegeben, dann die Schlacht schon längst zu Ende. Nun, Arjuna hatte einen Schwur auf sich genommen. Jeder, der ihm sagte, dass er seinen Bogen Gandiva jemand anderen geben sollte, den, so war sein Schwur, würde er töten. Kshatriya, live. Das durfte also niemand sagen. Und er machte sich also jetzt bereit, Yudhishthira, seinen Bruder, zu töten. Gelübde. Kshatriya. Nicht für uns verständlich. Als Krishna ihn sah, wie er sein Bad nahm, die Mantren chantete und sich an dieses Gräuelwerk machen wollte, sagte, halt, wohin gehst du? sagte Arjuna, ich sagte ihm alles. Und Krishna sagte, warte noch einen Augenblick, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Es gab einmal einen Weisen, der hatte das Gelübde auf sich genommen, immer die Wahrheit zu sagen. Eines Tages sah er Menschen von untadeligen Wesen, die von ein paar Räubern und Kriminellen verfolgt wurden. Die Menschen sagten, die Verfolgten sagten, können wir bei dir Versteck nehmen, es muss schnell gehen. Ja, ja, geh in den Keller, sagte der Weise. Daraufhin kamen die Leute, die Räuber ran und sagten, hast du irgendwelche Leute hier gesehen? Und da dachte er sich, oh no, ich habe Versprechen gegeben, immer die Wahrheit zu sagen. Oh, was soll ich jetzt machen? Ich werde die Ursache für den Tod von den Leuten werden. Oh, was soll ich nur sagen? Und dann sagte er, ich werde mein Gelübde einhalten. Und so lieferte er die Menschen vom untadeligen Wesen an das Messer ihrer Mörder. Was hältst du von der Geschichte, Arjuna, sagte Krishna. Hätte der Weise sein Gelübde einhalten sollen, oder gab es ein höheres Gelübde, also das Gelübde der Wahrhaftigkeit in ihrem Fall? Arjuna sagte, ich bin verwirrt, mein Herr, ich weiß die Antwort nicht. Hör weiter, wie die Geschichte geht, sagte Krishna. Der Weise wurde zu Yamaraj zitiert und Yamaraj sagte ihm, du bist mitbeteiligt an einem Mord von unschuldigen Menschen. Du hättest nicht die Menschen ans Messer liefern dürfen. Haribol. Als Arjuna das hörte, verstand er und sagte, danke. Denn er sah ein, dass es ein höheres Prinzip in diesem Fall gab, als sein Gelübde einzuhalten. Etwas, was Kshatriyas, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wir kennen das nicht, Gelübde einzuhalten. Wenn ihr das Ramayana liest, wie Lord Rama das Beispiel gibt, Gelübde einzuhalten, wir haben das nicht. Das heilige Heiratsgelübde wird gebrochen, selbst in einer spirituellen Gesellschaft. Nicht, weil wir Westler so out sind. Nicht? Die Einweihungsgelübde werden gebrochen und so weiter und so fort. Wir sind da nicht so, wir haben das nicht in unserem genetischen Kodex drin, Gelübde einzuhalten. Aber das ist eigentlich wichtig, denn die Grundlage von dem Einhalten von Gelübde ist, ganz gleich, was auf dieser scheinbaren materiellen Ebene ist, wenn ich mir etwas Spirituelles vorgenommen habe, und dann ist es mir wichtiger, das einzuhalten, weil ich ja ein höheres Ziel habe, als nur mit Gut und Schlecht in der Dualität zu balancieren. So verstehst du die Sache. Eigenständigkeit ist manchmal schwierig. Manchmal wünschen wir einem, der uns sagt, welche Art von Schuhe wir anziehen sollen morgens. Nicht, was für ein Hemd dazu passt. Und was wir tun sollen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und so weiter. Aber es ist eigentlich ganz gut, wenn man da selber hindurchgeht, wenn man auch selber lernt aus Fehlern, denn dann hat man, sagen wir mal, etwas, macht man etwas zu einem Eigentum. Erst durch eine Erfahrung machst du etwas zum Eigentum, Upa Gupta. Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, Essen schmeckt gut, dann würdest du vielleicht, weil wir miteinander über viele Jahre befreundet sind, mir glauben, nicht? Aber erst, wenn du dieses Essen essen würdest, dieses spezifische Essen, dann würdest du eine bestimmte Erfahrung zu deinem einverleibten Eigentum machen. So brauchen wir auch, das Prinzip brauchen wir auch. Aber wir sollten nicht einfach jetzt unspirituell handeln, sondern Grundlagen einhalten, die uns helfen, eben diese Dinge, unsere Eigenständigkeit, mit diesem Juwel den Weg in die spirituelle Welt zu leuchten und nicht den Weg in die materielle Welt auszuleuchten. Hat er gestorben. Ein Mensch ohne Wissen, ohne spirituelles Wissen, ist wie die Sonne ohne Licht. Regina? Regina ist übrigens eine total inflammatorisch sprechende Predigerin. Willst du nicht mal in Heidelberg ausprobieren? Auf dem Marktplatz dich hinzustellen? Ja. Jetzt geht. Ja. Diese Frage kann ich nur mit einer allgemeingültigen Antwort, die du schon tausendmal gehört hast, beantworten. Um zu unterscheiden zwischen mentaler Spekulation und Erkenntnis, hilft es manchmal, Hilfe entgegenzunehmen von unserem spirituellen Meister, von vielleicht zuerst von den Devotees, den Sadhus, indem man mit ihnen spricht. Sehr oft manifestiert sich Krishna im Gespräch mit Devotees. Hast du schon mal gemerkt, dass man plötzlich den Finger auf den Scheitel nimmt und anfängt zu kratzen mit einer jenen Erkenntnis, die man bekommen hat? Oh ja. Und schließlich den Shastra. Sehr oft. Mir hat das gerade eine Tatjana gesagt. Eine Person gesagt, die hatte versucht, sich mit Lichtnahrung zu ernähren. Kennt ihr das? Da isst man einfach nichts und man braucht nicht mal an die Sonne zu gehen. Nur das Licht reicht aus, um zu essen. Keine Kochtöpfe sind nötig, kann man wegschmeißen. Im Ernst. Und ich wollte wissen, ob das funktioniert. Ich hatte davon gehört, es gibt so eine neue Richtung. Nicht? Wie heißen diese? Prania. Wisst ihr noch nicht?
Es gibt eine andere Vorform, dass man sich von der Luft ernährt.
Ja, das
macht.
Ja, anscheinend. Ich hatte auch gehört, Yogis machen es mit der Luft, das weiß ich auch. Aber die machen es so, im Grunde genommen machen sie es auch mit der Luft. Die heißen richtig Prana, die nehmen das Prana, das ist die gleiche Energie. Und dann muss man, und die hat gesagt, das hat die gemacht, für 7 Wochen. Da habe ich gesagt, sind deine Organe eingeschrumpft und du hast irgendwelche Missbildungen gekriegt. Dass plötzlich der Magen irgendwo raushängt aus der Seite und schreit, nicht, oder so. Und nein, sie sagte, es geht ohne weiteres. Sie hat nur gegessen aus sozialer Konvention. Und weil sie nicht so recht wusste, dann hat sie gesagt, ich will jetzt wissen, was Krishnas Ansicht dazu ist. Und hat sie die Bhagavad Gita aufgeschlagen, an einer bestimmten Stelle, und hat darin gefunden, ich bin das Vaishvanara. Vaishvanara heißt das ganz schön intensiv da. Wir sind auch gleich zu Ende. Vielleicht kann jemand, Gorangi, du kannst den Kindern sagen, wenn die noch 5 Minuten durchhalten, dann bin ich beeindruckt, falls das was nützt. Nicht? So, dann hat sie da gelesen, ich bin das Feuer der Verdauung. Und für sie war das sofort die Anweisung. Krishna ist im Inneren und der will Prasada, also esse ich. Ob das nun jedermanns Interpretation ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so sehen wollt. Darum geht es aber nicht. Es geht für sie. Sie wusste, es ist Krishna, der zu ihr gesagt hat, ess was. Prasada. Sie wusste das. Es gibt bestimmte Dinge, die weiß man. So, auf der Grundlage von Shastra, ich sehe einige von euch erleichtert aufatmen, aber er redet jetzt nicht, dass wir alle Lichtnahrung nehmen müssen, ein Glück, dass wir uns das nicht anhören müssen. Keine Angst, ich bin auch nicht der. Ich bin der Meinung, in Notzeiten ist das mal ganz vorteilhaft, wenn man ein halbes Jahr ohne Nahrung auskommen muss. Ich sage auch jetzt nur zum Scherz, ihr braucht keine Sorgen zu kriegen. Wir beruhen auf Prasadam Essen. Alles wie gehabt. Aber für sie war das die Anweisung, wieder loszufahren. So solltest du auch, Regina. Wenn du mal was nicht weißt, lest in den Shastra. Das hat Goethes Mutter bei der Bibel gemacht. Halleluja. Die hat die Bibel einfach aufgeschlagen und wusste dann immer, was zu tun ist. So kann man es auch mit der Waage. Also ich würde da ein bisschen. Versuch mal damit demütig umzugehen, dass du betest zu Krishna. Gib mir die Antwort und dann die Gita aufschlagen. Also wie weiß ich, ja, nimm Hilfe, wenn du verwirrt bist oder nicht weißt, nimm die Hilfe von Guru, Sadhu und Shastra entgegen. Gerade mit den Bodhis zu sprechen, hilft sehr schnell. Das ist eine allgemeine Antwort. Kann man nicht. So ist immer gut, diese Antwort. Gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Wann gibt es Prasada? Ich würde sagen, diese Frage überwiegt im Augenblick in der Atmosphäre. Shubhra, könnten wir Prasadam jetzt zu uns nehmen? Oder wollten wir erst noch, wir wollten die Geschenkverteilung machen und dann Prasadam. Es gibt jetzt Geschenke. Noch besser. Wir wollen alle Gottgeweihten wertschätzen und wir möchten auch bitten, dass ihr alle da seid und eure Wertschätzung ausdrückt, die sich mit beteiligt haben an unserem Tempel. Oh, das geht relativ schnell.